Wir wissen alle, dass S in IoT steht für Sicherheit.
Genau.
Hervorragend. Ich bin jetzt unglaublich gespannt, was du uns gleich erzählst. Das kann jetzt gerade eigentlich alles nur neu sein.
Ja, ich habe ja letztes Jahr zu dem Thema auch schon vorgetragen und es ist so ein bisschen ein Update, ist aber der Versuch, es trotzdem self-contained zu machen. Das heißt, Leute, die letztes Jahr da waren, werden ein bisschen Bekanntes auch wieder treffen.
Gut, das schadet ja nicht, das gegebenenfalls nochmal zu hören. Alles klar, ganz herzlichen Dank und viel Spaß mit dem Vortrag.
Kriege ich da noch ein Bild? Ah, super. Merci. Ja, ich möchte erst ein bisschen die Definition machen, was ist Internet of Things überhaupt, weil das nämlich ein Buzzword ist, wo zurzeit alles reinpasst. Mein Pet Peeve, also so die kleine, was immer wieder passiert ist, dass es Protokolle gibt, die gar nicht Internet sprechen und trotzdem IoT heißen. Also LoRaWAN sei da mal erwähnt oder so. Also was ist überhaupt Internet of Things? Wir sehen das ganz viel in der Haustechnik. Das ist auch das, wo der Privacy-Aspekt sehr stark zum Tragen kommt. Wir sehen es in Smart City, da gibt es diverse Initiativen in die Richtung. Smart Grid sind Stromzähler, die am Netz hängen in irgendeiner Form beim Anbieter, die heute so eine feine Auflösung haben, dass man darüber zum Beispiel feststellen kann, was in dem Haushalt gerade an Fernsehprogramm läuft, weil halt der Fernseher je nach Weißanteil mehr oder weniger Strom braucht und dann halt man darüber feststellen kann, was da gerade geschaut wird. Wir sehen industrielles Internet, oft als Industrie 4.0 bezeichnet, ist in Deutschland gecoint worden, dieser Begriff fällt auch unter IoT im weiteren Sinne. Dann haben wir auch schon einiges zu Auto, zu sogenannten autonomen Fahrzeugen gehört, die natürlich auch in irgendeiner Form connected sind, also die sind gar nicht so autonom, sondern die sind derzeit, wenn man das durchdenkt, sehr stark connected. Dann sehen wir das in der Medizintechnik, im Einzelhandel und es gibt diverseste Anwendungsfälle. Bisschen definieren möchte ich, was ist überhaupt Sicherheit? Im Deutschen haben wir dafür nämlich nur einen Begriff. Im Englischen teilt sich das in zwei Bereiche auf, nämlich Safety und Security, die unterschiedliche Dinge bezeichnen. Safety, kann man salopp sagen, ist immer dann, wenn wir gegen die Physik spielen. Also der Gegner sozusagen, der versucht, mein System außer Betrieb zu nehmen, ist die Physik. Und bei Security sprechen wir von irgendeiner Bedrohung, die typischerweise von einem menschlichen Gegner ausgeht oder mehreren. Und das wiederum teilt sich in drei Teile, also in Geheimhaltung, Confidentiality, also wir wollen bestimmte Informationen geheim halten vor anderen. In Integrity, und das wird immer wichtiger beim IoT-Bereich, weil es darum geht, dass die Daten oder die Zustände von irgendwelchen Aktoren in einem korrekten Zustand sind. Und schließlich Verfügbarkeit, das heißt, die Geräte sollen funktionieren, wenn wir sie brauchen. Ein Angriff auf die Verfügbarkeit heißt Denial of Service Attack. Wir alle kennen wahrscheinlich die sogenannten verteilten Denial of Service Attacks, Distributed Denial of Service Attack, abgekürzt DDoS, die in der letzten Zeit im Internet immer mehr um sich greifen, weil auch die Angriffsmechanik, da gehen wir dann noch ein bisschen drauf ein, immer größer wird. Da möchte ich ein neues Wort oder für viele vielleicht ein altes Wort ein bisschen genauer erklären. Das spricht man Ownage, also das P vorne ist ein O. Angeblich hat das irgendjemand sich mal vertippt. Das ist das, was unter Security Researchern bedeutet, wem gehört das Gerät de facto. Also nicht de jure, wenn ich mir eine Webcam kaufe und die anschließe bei mir zu Hause, sondern de facto, wenn diese Webcam dann von irgendjemand anderem übernommen wird und für Angriffe auf irgendwelche Rechner verwendet wird, dann gehört diese Webcam nicht mehr mir, sondern dem Angreifer und dann ist sie owned in diesem Sinne. Also es geht darum, wer kontrolliert das Gerät. Dasselbe gilt natürlich auch für Daten. Wenn wir Daten in eine Cloud stellen, Sie alle kennen das T-Shirt wahrscheinlich, there is no cloud, there's just other people's computers. dann geben wir die Daten auf und sie gehören nicht mehr uns in diesem Sinne. Ja? Also wir können natürlich einen Cloud-Anbieter haben, der da mit den Daten nichts Böses tut, aber sie gehören de facto nicht mehr uns. Und dieses Wort werde ich in der Folge immer mal wieder verwenden. Ein Beispiel, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Sie alle kennen Skype, das ist so ein Telefonieprogramm, mit dem man über einen Computer telefonieren kann oder übers Handy, über Internet. Skype ist verschlüsselt, aber hier ist die Frage, wer und diesen Schlüssel, wem gehört der Schlüssel? Und wer den Zugang zu dem Schlüssel hat, mit dem diese Kommunikation verschlüsselt wird, dem gehört diese Kommunikationsinhalte in diesem Sinne. Und da gibt es ein schönes Zitat, schon vor Snowden, also wir wissen eigentlich schon seit 2007 spätestens, dass Skype in diesem Sinne nicht sicher ist, obwohl es angeblich Punkt zu Punkt verschlüsselt. Da gab es ein Interview mit ZDNet im Jahr 2007, wo sie den Menschen, der damals für die Security bei Skype in Deutschland zuständig war, ein bisschen zu Leibe gerückt sind und ihn ein paar Mal gefragt haben, ob er denn jetzt abhören kann. Und dann hat er zum Schluss gesagt, wir stellen eine sichere Kommunikationsmöglichkeit zur Verfügung. Ich werde Ihnen nicht sagen, ob wir dabei zuhören können oder nicht. Und das ist eigentlich, er hat eben nicht Nein gesagt. Ja. Wir haben heutzutage immer mehr sogenannte Data-Leaks, also eine wirklich beeindruckende Liste von Beispielen, wo Daten abhanden gekommen sind. Das ist so ein Euphemismus eigentlich, dieses abhanden gekommen, also verloren gegangen, für gestohlen worden. Also da ist tatsächlich im Sinne von Security gab es einen menschlichen Gegner, der diese Daten aktiv geholt hat. Durch eine Sicherheitslücke war das möglich oder so. Aus allen möglichen Bereichen, Gesundheitsdaten, finanzielle Daten, Kreditkartendaten, mit denen man dann nachher auf Kosten des Inhabers der Kreditkarte was bestellen kann. In den meisten Fällen zahlt es dann wahrscheinlich das Kreditkartenunternehmen, aber nichtsdestotrotz. E-Mail und vielleicht ganz wichtig, Dating-Sites, wo Leute irgendwelche teilweise außerehelichen Liaisons eingegangen sind und diese Daten sind geleakt worden und in dem Fall, speziell bei den Dating-Sites, haben sich im Anschluss daran wirklich Leute umgebracht. Also man kann das gar nicht ernst genug nehmen, was das bedeutet, wenn solche Daten abhanden kommen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass das noch eine Ebene weitergeht, nämlich nicht nur Daten, sondern diese Geräte möglicherweise Einfluss auf meine Umwelt nehmen können und die von jemand anderem kontrolliert werden und wir das nicht mal bei Daten zusammenbringen, die geheim zu halten, dann kann man sich vorstellen, wohin das geht. Und da möchte ich so ein bisschen jetzt diese Kurve ziehen. Wenn diese Daten Einfluss auf die reale Welt haben, da gibt es diesen Moller-Maersk, ich weiß nicht, wie man es spricht, das ist die größte, weltweit größte Container Company, die also so Containerschifffahrt machen und Container in der ganzen Welt herumschippen. Und die sind von einem Wurm getroffen worden, der vermutlich als Haupttarget die Ukraine hatte zu dem Zeitpunkt. Interessanterweise Verwundbarkeiten in Windows ausgenutzt hat, die von der NSA geheim gehalten wurden, im Rahmen dann von den Shadow Brokers publiziert wurden, dann von Microsoft sehr langsam gepatcht wurden und von den Firmen noch langsamer ausgerollt wurden. Das heißt, Moller-Maersk hatte zu dem Zeitpunkt keinen Patch für diesen Bug. Und Leute haben das zitiert, also das hat nicht nur die Ukraine getroffen, sondern eben auch einige andere sehr große Firmen, unter anderem auch ein Autoverleih und alles Mögliche, wo einige sehr große Firmen davon betroffen waren. Nur für Moller-Maersk schätzt man das auf 300 Millionen Dollar, die da an Schaden entstanden sind, weil was passiert ist, und das kann man sich wohl kaum vorstellen, dass für mehrere Tage die keinen einzigen Container verladen oder entladen konnten. Und das hat bedeutet, dass es riesige, kilometerlange Schlangen von LKWs gab zum Hafen, die alle irgendwas schippen wollten und es ging nicht mehr. Und wer gern solche War-Stories liest, es gibt einen sehr guten Artikel in Wired dazu, der öffentlich zugänglich ist, wo das aufgeschlüsselt ist und auch so die Timeline ein bisschen. Was man hier sieht, wir haben nicht mehr nur mit Daten zu tun, sondern wir haben mit Geräten oder Netzwerken zu tun, die Ereignisse in der realen Welt beeinflussen. Und wenn da ein Angriff stattfindet, dann hat es potenziell sehr große Konsequenzen. Also wir haben es nicht nur mit Daten zu tun, sondern eben IoT im Sinne von Internet of Things Geräte kontrollieren ihre Umwelt. Typische IoT-Geräte sind Sensoren, die in irgendeiner Form ihre Messwerte erfassen und Aktuatoren, die dann mit diesen Messwerten irgendwelche Dinge in der Umwelt tun. Also das kann zum Beispiel eine Temperaturregelung, Heizung sein in meiner Wohnung, die misst irgendwie die Temperatur und regelt dann die Temperatur im Haus nach. Solange die nicht an irgendeinem Netzwerk hängt, haben wir das alle heutzutage. Neu wird das dadurch, wenn dann diese Regelung in irgendeiner Form an einem Netzwerk hängt. Das Netzwerk muss nicht unbedingt direkt das Internet sein, wie wir dann noch in der Folge sehen werden. Was passiert jetzt, wenn so ein IoT-Device owned wird, von irgendjemand anderem kontrolliert wird? Dann wird die Verfügbarkeit wichtiger. Also wir wollen gerne, dass meine Heizungsregelung im Winter halt funktioniert und nicht die Heizung abgeschaltet wird von irgendjemand. Wir alle kennen diese Ransomware, wo ein Erpresser meine Daten auf dem Computer verschlüsselt und dann Lösegeld fordert, dass die wieder freigegeben werden. In vielen Fällen geht das gar nicht. Dieses NotPetya, dieser Wurm, der den Müller-Maersk getroffen hat, der hat auch die Daten verschlüsselt. Das behauptet, es gab aber keinen Rückweg mehr. Das heißt, die ganzen Rechner, die dort kaputt gemacht wurden, also die Software kaputt gemacht wurde, waren danach nicht mehr, musste man neu installieren. Und Integrität wird wichtiger, weil jetzt eben Dinge in der Physik beeinflusst werden können von diesen Geräten. Und ja, da gibt es ein sehr nettes Zitat vom Bruce Schneier, dass man sich das so vorstellen kann, die Sensoren sind die Augen und Ohren und wir hängen die ans Internet. Die Aktuatoren sind sozusagen die Hände und die Füße und wir geben dem Internet damit Augen und Ohren und Hände und Füße. Und die Mitte dazwischen ist irgendwie das Hirn, ja. Und er sagt, was wir da eigentlich bauen, das ist die klassische Definition von einem Roboter. Wir bauen also einen World-Size-Robot, der die ganze Welt umfasst, ohne es zu realisieren. Und wenn man jetzt dem Internet Hände und Füße gibt, muss man sich auch nicht wundern, wenn es damit treten und schlagen kann. Da möchte ich jetzt ein bisschen in die Vergangenheit zurückgehen. Das ist eine Bestrahlungseinrichtung. Da in der Mitte liegt der Patient auf dieser Liege da. Das ist also was Größeres, das ist also so die Größe eines Raumes. Und mit dieser Bestrahlungseinheit sind in den 80er Jahren Menschen zu Tode bestrahlt worden. Warum? Weil das Ding einen Softwarefehler gehabt hat und unter bestimmten Umständen eine falsche Dosis an Bestrahlung, also eine Überdosis. Man vermutet, dass es auch die Möglichkeit gab, eine Unterdosis zu geben, aber die ist natürlich dann weniger letal. Und das ist deswegen sehr interessant, weil dieses Beispiel sehr, sehr genau untersucht worden ist, unter anderem von der Nancy Leveson, die sich mit dieser Safety-Frage sehr intensiv beschäftigt hat. Und man hat dann eben rausgefunden, wie sloppy das programmiert war. Also es war wirklich ganz schlechte Software. Schlecht getestet und man muss dazu sagen, wir haben seither Rechtsprechung und Legislatur, die uns das nicht mehr gestattet. Also heute muss ein Hersteller solche Sachen zertifizieren lassen, bevor er die in Verkehr bringen darf, was aber wieder andere Probleme macht, weil wir versuchen sozusagen es einmal am Anfang richtig zu machen und dann dieses Gerät möglichst nicht mehr anzugreifen. Das ist aber was, was bei Safety funktioniert. Das können wir recht gut, wenn wir gegen die Physik spielen, was aber bei Security nicht funktioniert, weil wir Angriffe haben von Menschen auf Geräte und die sind erfindungsreich. Und man kann vielleicht aus der Historie der Kriegsführung sehen, dass es immer wieder neue Ideen gab, wie man bestimmte Sicherheitsbarrieren überwinden kann. Und da gibt es inzwischen Theorien dazu. Man kann jetzt sagen, gibt es einen Bug? Und irgendwann, wenn ich regelmäßig Bugs fixe, dann ist das Gerät irgendwann sicher. Und es gibt eine andere Theorie, die sagt, das ist nie der Fall, weil sich die Umgebung weiterentwickelt. Und selbst was früher kein Bug war, könnte heute unter neuen Umständen in einem neuen Kontext ein Bug werden. Und deswegen ist eigentlich diese Liste von Bugs sozusagen unendlich. Ich bin immer mehr eigentlich ein Anhänger der zweiten Theorie, weil ich schon viele Dinge gesehen habe, die echt überraschend waren. Da werde ich nachher auch ein paar zeigen davon. So, und jetzt nehmen wir ein Netz dazu. Das heißt, dieses Gerät da hat kein Netz, ja, hängt nicht an einem Computernetzwerk. Und jetzt hängen wir so ein Gerät an ein Netzwerk und das macht Angriffe im Sinne von Security schlimmer, weil jetzt natürlich viel, viel mehr Leute auf dieses Ding draufkommen. Das heißt, ich kann denselben Angriff auf ganz viele Geräte machen, ich muss nur einmal rausfinden, wie es geht und dann kann ich bei allen Geräten, die gleich sind, denselben Angriff machen. Beispiele dafür, spektakulär damals 2016, der Angriff auf Brian Krebs, das ist ein Blogger, der über Security-Fragen bloggt und auch ein paar Leute, die solche Botnetze betreiben, enttarnt hat, die dann nachher in der Folge verhaftet worden sind. Und der hat Angriffe gekriegt, die damals gigantisch schienen. Wir haben heute schon ein Mehrfaches davon gesehen und ihn vom Netz genommen haben. Der konnte dann nicht mehr bloggen. Er hat es damals Democratization of Censorship genannt. Das heißt, wir demokratisieren die Zensur, es kann jeder jeden zensieren. Ja. Die Frage ist jetzt, das waren damals Webcams und die wurden aber nur dafür benutzt, auf diesen Brian Krebs einen Angriff durchzuführen. Man kann sich aber vorstellen, wenn ich diese Webcam in meinem Wohnzimmer habe, was man mit dieser Webcam sonst noch tun könnte. Wir haben gerade Recht am eigenen Bild und solche Dinge diskutiert. Das geht natürlich damit auch. Ja? Also es gibt neue kreative Möglichkeiten. Vielleicht sehen wir irgendwelche Erpressungsversuche auch noch in diesem Umfeld. Wir haben ein Marktversagen hier, weil weder der Angegriffene, also Brian Krebs in dem Fall, hat irgendwas mit dem Erwerb dieser Webcam zu tun gehabt, noch der Angreifer hat irgendwas mit dem Erwerb dieser Webcam zu tun gehabt und der Verkäufer von der Webcam hat wenig Interesse daran, dass das Ding sicher ist im Sinne von Security und nicht übernommen werden kann. Der will das Ding möglichst schnell verkaufen und möglichst viele davon. Und der Käufer interessiert sich auch nicht, wenn diese Webcam noch funktioniert und parallel dazu für irgendwelche Angriffe verwendet wird, merkt er das gar nicht. Und die Frage ist, ob wir hier staatliche Regulierung bekommen. Ich halte es für durchaus wünschenswert, wenn das was Gescheites ist. Wir haben aber leider die Erfahrung, dass solche staatlichen Regulierungen in vielen Fällen nicht wirklich sinnvoll sind. Das heißt, wenn jemand dort Einfluss hat, dann bitte mit etwas technischem Hintergrund diesen Einfluss eher wahrnehmen, weil ich glaube, dass wir Regelungen kriegen werden, so oder so. Und die Hoffnung ist, dass die besser und nicht schlechter sind. Schneier sagt dann, es gibt so ein paar Dinge, die auf dem Internet so no-na, würde man im Österreichischen einen Truism übersetzen. Ja. Angriff ist einfacher als Verteidigung, weil ich muss gegen jeden möglichen Angreifer und auch gegen die Besten immer gewappnet sein. Die meiste Software ist schlecht. Alles zusammen zu connecten ist möglicherweise keine gute Idee, weil es neue Verwundbarkeiten gibt. Das habe ich vorher gesagt. Dadurch, dass man plötzlich ein Gerät ins Internet hängt, haben wir neue Angriffsmöglichkeiten. Jeder kommt überall hin, das heißt, jeder muss die besten Angreifer stoppen. Und wir haben schlechte Gesetze, wie schon erwähnt, in den USA, Digital Millennium Copyright Act, der zum Beispiel verhindert, dass ein Security Researcher sich ein Device genauer anschaut und diese Findings dann publiziert. Und in Deutschland gibt es auch so einen Paragraphen zu Hacking-Tools, der kontraproduktiv ist. Die Devices werden immer kleiner. Wir nennen das ein Constraint Device. Das ist also sowas wirklich ganz Kleines, aber es spricht Internetprotokoll. Also es kann direkt über IP kommunizieren. Wir sprechen hier von Kilobyte, nicht Gigabyte, Megahertz, nicht Gigahertz von dem Ding. Und Moore's Law, wo wir sagen, alle so und so viele Jahre verdoppelt sich die Leistungsfähigkeit, wird hier nicht zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit benutzt, sondern dazu, die Dinger noch kleiner zu machen und den Stromverbrauch zu reduzieren. Typischerweise sind solche Geräte über Funk verbunden. Ein Beispiel dafür, also meistens nicht über WLAN, weil WLAN relativ viel Strom braucht, sondern irgendwie langsamer, aber dafür energiesparender. Bluetooth Low Energy ist ein Beispiel, was heute schon viele auf dem Telefon haben. Zigbee ist ein Beispiel. Six-Low-Pan ist der Nachfolger sozusagen von Zigbee und ist direkt IPv6 über Funk. Und Zigbee in der nächsten Generation geht quasi eine Ebene höher auf Six-Low-Pan. In vielen Geräten ist sowas heute drin. Ich möchte hier nur den Fernseher erwähnen, der sowas hat. Also wo zum Beispiel der Samsung-Fernseher 2015 seine Spracherkennung in der Cloud gemacht hat und 24 Stunden, solange er eingeschaltet war, seinen Audiostream aus ihrem Wohnzimmer in die Cloud übertragen hat. Viele dieser Devices haben eine geringe Bandbreite und es sind aber sehr viele. Und dann haben wir das Problem, dass wenn jetzt ein Sicherheitsproblem ist auf so einem Gerät und wir wollen das updaten, dann haben wir viele, viele, viele Geräte im Feld. Und das Update gestaltet sich mitunter schwierig. Ein Beispiel sind Stromzähler, die haben nur sehr wenig Datenrate zum Provider hin. Und wenn moderne Stromzähler haben eine Abschaltmöglichkeit eingebaut, weil das E-Werk, wenn sie mir den Strom abdrehen wollen, weil ich nicht gezahlt habe, wollen nicht mehr zu mir hinfahren müssen, sondern wollen das remote machen. Und deswegen ist das Feature eingebaut. Ich kann also das Gerät vom Netz trennen, den Haushalt vom Netz trennen. Und jetzt stellen wir sich vor, wir haben einen Security-Bug und jemand schaltet eine ganze Stadt aus. Ja? Dann kommt es auch nicht mehr hoch, weil natürlich das Kraftwerk dann auch BO gibt und solche Szenarien sagen, rechnet man damit, dass es mindestens eine Woche, wenn nicht zwei, dauert, bis das alles wieder rennt. Kann man sich also vorstellen und dann haben wir solche Geräte und entdecken einen Sicherheitsfehler und dann müssen wir tausende oder hunderttausende Geräte im Feld updaten und da haben wir eine sehr geringe Bandbreite und es dauert lang. Ein weiteres Beispiel, was ich schon letztes Jahr hatte, war die intelligente Glühbirne von Philips Hue. Die haben einen Bug gehabt, vielleicht was ich nicht erwähnt habe, die meisten solchen Devices haben gar keine Update-Möglichkeit. Die kann man gar nicht updaten. Ja. Die intelligente Glühbirne von Philips, da kann man so die Farbe einstellen und solche Dinge. Und sie kommunizieren über Funk, also Zigbee, interessanterweise nicht Internetprotokoll. Aber trotzdem ist der Angriff, der dort möglich war, der nie jemand gemacht hat, nie jemand implementiert hat, aber Forscher haben das publiziert, haben ein paar Dinge rausgefunden. Das waren die Leute, die dieses IoT-Warm-Paper geschrieben haben. Das Pairing mit der Basisstation sollte normalerweise nur gehen, wenn die Lampe direkt neben der Basisstation liegt. Das wird über Feldstärkemessung gemacht, das heißt, man schaut, wie stark ist mein Empfang. Und das sollte nur gehen, wenn die Lampe weniger als einen Meter Entfernung von der Basisstation hat. Da haben sie herausgefunden, dass mit bestimmten Telegrammen sie diesen Reichweitencheck nicht drin hatten und dass man mit ein paar Tricks unter leichten Abwandlung des Protokolls das trotzdem konnte. Das heißt, ich kann mir die Lampe des Nachbarn pairen und kann damit dem Nachbarn die Lampe klauen im Sinne von ownen und damit alles Mögliche tun, also ihm zum Beispiel das Licht abdrehen im einfachsten Fall. Wir werden nachher noch sehen, was es da noch für Möglichkeiten gibt. Und dieser Pairing Key, der da verwendet wird, ist mal geheim gewesen im Zigbee-Konsortium. Hat natürlich nicht lange gehalten, der ist inzwischen auf Twitter geleakt. Das heißt, der Pairing-Vorgang ist abhörbar. Dann gibt es ein Software-Update, das ist gut. Philips hat das eingebaut, dass sie diesen Lampen eine neue Version der Software verpassen können. Das ist nicht selbstverständlich. Für diesen Software-Update ist wieder ein Schlüssel nötig, den hat nur Philips gekannt. Die Leute, die dieses Paper publiziert haben, haben gezeigt, wie man, das ist nicht ganz trivial, weil man den Speicher von diesem Gerät nicht auslesen kann, wie man diesen Schlüssel aus dem Gerät rausnimmt mit einer sogenannten Side-Channel-Attacke. Und auch dieser Key ist ein paar Wochen nach der Publikation von dem Paper auf Twitter geleakt worden. Wenn man etwas naiv sucht, dann sagt Twitter, dass das gesperrt wurde, dass sie diese Informationen nicht preisgeben dürfen. Und wenn man dann ein bisschen anders sucht, dann findet man die beiden Schlüssel. Also selbst wenn jemand das auf Twitter sperrt, ist es ganz offensichtlich so, dass Twitter dann die eine Seite sperrt, aber wenn man irgendwie ein bisschen anders navigiert, das trotzdem findet. Symmetrische versus asymmetrische Schlüssel, einen Software-Update-Key als symmetrischen Schlüssel machen, den jeder, wenn er ihn einmal kennt, ein Software-Update auf das Device spielen kann, ist keine gute Idee. Das weiß sicher Philips auch. Leider ist im Zigbee-Standard das halt so drin gewesen. Wenn es nur ein Consumer-Device ist, dann ist es nicht so wichtig, dass es sicher ist. Wir haben vorher gesagt, wenn wir ein Netzwerk zu einem Device dazugeben, egal ob Internet oder halt in dem Fall Zigbee, dann ist das keine gute Idee. Und deswegen wäre es hier sinnvoll, einen Public Key zu haben. Dann hat Philips einen geheimen Public Key, einen geheimen Private Key, und in jedem Device ist ein Public Key, und ich kann aus dem Public Key nicht den privaten Schlüssel, der bei Philips ist, rausfinden. Und damit wäre dieser Angriff von den Forschern hier in dem Fall nicht möglich gewesen. Also es zeigt sich im Falle, wenn ein Gerät am Netz hängt, dann ist Security wichtig. Damit, mit diesen Zutaten, konnte man einen Wurm bauen, den diese Researcher nicht gebaut haben, sondern halt publiziert haben, was man damit machen kann. Ich kann auf Funkreichweite die nächste Lampe pairen, kann deren Software-Update verpassen, danach hat sie die Wurm-Software, und dann tut diese Lampe wieder in Funkreichweite alle anderen Lampen infizieren und die wieder und die wieder und die wieder, und zum Schluss gehört dem Angreifer die ganze Stadt. Die haben dann auch die Abdeckung sich ein bisschen angeschaut. In einer Stadt wie Paris wäre der Angriff möglich. Da werden alle Lampen infiziert und man schafft es gar nicht rechtzeitig, quasi eine Lampe zu patchen und dann neue Software zu schaffen, weil der Wurm schneller ist. Was kann man jetzt mit so einer Lampe machen? Naja, man kann das Licht abdrehen, haben wir schon gesagt ein paar Mal. Aber es sind neue, kreative, in Anführungszeichen, Angriffe möglich. Eine böse Tatsache ist, dass ein bisschen weniger als 1% aller Kinder photosensitive Epilepsie haben. Die kann man durch Lichtblitze auslösen. Das kann man mit so einer geohnten Lampe natürlich tun. Man kann gleichzeitig alle Lampen aus- und anschalten und damit das Kraftwerk beeinflussen. Das sind jetzt LED-Lampen und von denen gibt es noch nicht so viele. Das würde also wahrscheinlich heute noch nicht funktionieren, aber in ein paar Jahren, und ich habe ja gesagt, Stromzähler und so sind dann nochmal ein anderes Kaliber. Und neuer Angriff, man kann Informationen damit übertragen. Also man nimmt irgendwie ein großes Teleskop und schaltet die Glühbirne mit Helligkeitsschwankungen, kann man dann irgendwelche Informationen aus einem gesicherten Gebäude übertragen, und jemand steht mit so einem Teleskop auf der Straße und empfängt diese Informationen. Die haben das dann auch nachgebaut und publiziert. Und sie nennen das Extended Functionality Attacks, und das bringt mich jetzt am Anfang Gesagten zurück, dass man eben Angriffe haben kann, die neu und kreativ sind, an die ein Entwickler nicht gedacht hat. Also welcher Entwickler denkt dran, dass man mit einer Lampe und einem Teleskop Informationen übertragen kann? Und die Stufen haben so eine Abstufung. Man kann erstmal die eingebaute Funktionalität des Devices völlig ignorieren und damit was ganz anderes tun, also zum Beispiel mit einem Botnet einen Angriff auf den Brian Krebs machen. Das ist immer wieder passiert. Man kann die Funktionalität reduzieren, also das Licht abdrehen im Nachbarn, wenn man eine Lampe hat. Man kann sie missusen, die Funktionalität, also das wäre die Webcam im Wohnzimmer, wo dann die Bilder für Erpressung verwendet werden, haben wir noch nicht gesehen, aber ich warte drauf. Oder halt diese Epilepsie, dieses Beispiel mit der Epilepsie. Und man kann überhaupt völlig neue Dinge damit tun, also diese Informationsübertragung über irgendwelche Seiteneffekte von diesem Gerät. Und sie erwähnen in dem Paper auch explizit MacGyver. Das R in diesem Paper ist übrigens da auch das, nee, das S, Entschuldigung, ist der Adi Shamir. Das ist das S in RSA, in diesem Verschlüsselungsalgorithmus. Der hat daran mitgearbeitet und auch bei diesem IoT-Worm-Paper. Andere Beispiele sind Stromzähler, habe ich schon erwähnt, Auto. Und zwar haben wir da schon ein paar Mal gesehen, dass über die Unterhaltungselektronik des Autos, die Unterhaltungselektronik hat hängt am Internet über ein GSM-Device und über diesen Weg konnte der Angreifer über die Unterhaltungselektronik auf den CAN-Bus vom Fahrzeug oder auf einen der mehreren CAN-Busse vom Fahrzeug und zum Beispiel die Bremse auslösen. Auf der Autobahn medizinische Geräte sind oft unsicher und unsicher jetzt im Sinne von Security und nicht Safety. Ich habe es schon gesagt, wir haben das heute relativ gut im Griff, ein Gerät vorab gegen physikalische Angriffe zu schützen. Aber wir haben es nicht gut drauf, Security, weil das ist ein menschlicher Angreifer. Und es gibt viele medizinische Geräte, die eine ganz lausige Security haben. Und jetzt haben wir ein zusätzliches Problem, die darf man nicht upgraden, weil sie sind ja zertifiziert. Das heißt, hier kollidieren eigentlich gerade zwei Welten. Da möchte ich dann noch was dazu sagen. Und viele Geräte funktionieren überhaupt nur mit der Cloud. Da bin ich schon mal von vornherein um. Und diese beiden, Safety und Security, bei Safety haben wir so zwei Ansätze. Ja? Wir sagen, get it right the first time and certify. Das heißt, wir wollen es beim ersten Mal richtig machen und dann zertifizieren und dann das Ding möglichst nicht mehr angreifen. Und bei Security haben wir den anderen Ansatz, dass wir möglichst agil sind. Security, sagt man, ist ein Prozess. Wir müssen auch immer das Gerät von der Softwareversion her nachziehen. Und deswegen macht man Security agil. Und diese beiden Welten kollidieren gerade. Und es muss Ansätze geben, wie man sie verbinden kann. Dann kann man sie verbinden. Also dazu gibt es ein paar Ideen. Von früheren Beispielen sehen wir, dass bei Security eben die Kreativität des Angreifers die wichtige Rolle spielt. Das heißt, die entdecken Dinge, die halt vorher sich niemand überlegt hat. Und die NSA hat dazu einen ganz guten Plan. Sie sagt, einen ganz guten Spruch, Attacks never get worse. Das heißt, die Angriffe werden nie schlechter. Und das ist eigentlich genau der Punkt. Wir müssen im Feld die Dinger hochziehen können von der Software, wenn ein neuer Angriff entdeckt wird. Und aus meiner Sicht kann man da nicht bei safety-relevanten Geräten, medizinische Geräte, auf die Zertifizierung verzichten. Das heißt, wir müssen die beiden Dinge kombinieren und dafür sorgen, dass die Zertifizierung in der Zukunft schneller geht. Das heißt, man muss die mitentwickeln und dann praktisch nur auf den Knopf drücken und diesen ganzen Zertifizierungstest nochmal automatisch laufen lassen. Und das wäre eine Lösung dafür und es gibt auch Leute, die daran arbeiten, weil eben diese beiden Welten zurzeit etwas zusammenstoßen. Und dazu die Frage, alles ans Netz hängen, Fragezeichen. Und der Bruce Schneier, von dem das Zitat ist, sagt im Wesentlichen, wir sind gerade in so einer Art Flitterwochenphase, wo wir zu allen Geräten sagen, wir wollen sie mit dem Internet verbinden. Connect it all, in Anspielung auf den NSA-Wahlspruch, collect it all, wo sie sagen, sie sammeln halt erstmal alle Daten und irgendwann kann man sie vielleicht mal entschlüsseln. das heißt, wir verbinden alles mit dem Internet und werden wahrscheinlich im Laufe der Zeit draufkommen, dass das bei manchen Dingen keine gute Idee ist. Und für mich zum Beispiel ist das Auto, also das Fahrzeug, da ein Kandidat, weil wenn jemand remote die Bremsen auslösen kann bei meinem Fahrzeug, dann ist das schon keine gute Idee. Und wir werden mit den autonomen Fahrzeugen, Philipp hat das eh schon im Detail auch gesagt, da noch ganz andere Probleme kriegen. Ich glaube persönlich, dass das keine gute Idee ist, auch in Anbetracht der Tatsache, dass wir das halt nicht besonders gut können. Gut, das war die letzte Folie und wenn es Fragen gibt, sehr gerne.
Zwei Tests. Ha!
Ah, one, two, test. Yay.
Ganz herzlichen Dank, Ralf, für den wieder mal sehr spannenden Vortrag. Ich habe mal, bevor ich jetzt gleich hier gerade mich umdrehe und nach Fragen schaue, wir kriegen gerade einen Mikroengel, das finde ich super. Dieser Mikroengel in dem Outfit. Okay, das lenkt mich gerade. Geil, sehr, sehr geil. Du hattest jetzt eben gerade ja auch schon, ich komme mal zu dir hoch, damit die Menschen im Stream da auch was von haben. Du hattest ja eben gerade schon darauf hingewiesen, ne? So ein Thing auf Internet verrät dir ja nicht, was es sonst noch so alles macht, außer dem, was es eigentlich machen sollte.
Ja, Handy-Apps, by the way, auch nicht. Es gibt ja dieses schöne Beispiel der Taschenlampe, die nichts anderes tut, als ein Widescreen zeigen, um ein bisschen hell zu machen und dann Zugriff auf mein Adressbuch braucht und aufs Internet und ja.
Ja, also wer von euch hier im Saal wird jetzt demnächst freiwillig noch ein IoT-Gerät kaufen?
Selber bauen, kann ich nur sagen.
Selber bauen? Okay, wer würde eins selber bauen? Bei kaufen habe ich eine Hand gesehen. Selber bauen sehe ich deutlich mehr, okay?
Hat den großen Vorteil, dass es wenige davon gibt und damit die Angriffe nicht auf Millionen Devices gehen. Ja.
Genau. Fragen im Saal. Schau mal. Hier vorne ist eine Hand. Kommst du mal her? Super.
Bei den Statistiken vorher, da waren ja große Zahlen genannt, was alles an Security-Problemen gab in der Vergangenheit und wo was übernommen wurde. Ich gehe mal davon aus, dass das nur die bekannten Dinge sind, weil ich schätze, sehr vieles ist bereits übernommen, ohne dass es jemand bemerkt, weil es eben die Funktionalität nicht einschränkt. Ich schätze mal, die Dunkelziffer ist deutlich größer, oder?
Ja, dann kostet es halt nur das Geld von den individuellen Sys-Admins, die sich mal wieder gegen irgendein Botnet wehren müssen, was irgendwie versucht, bei E-Mail Passworte zu erraten und so weiter. Und ich glaube nicht, dass das irgendjemand quantifiziert, wie viel Geld sowas kostet. Ja. In dem Fall die einzige Zahl, die ich da glaube ich als Ding, war nur Möller-Maersk. War nur das, dass die ein paar Tage gestanden sind und nichts verladen und shippen konnten, hat die 300 Millionen Dollar gekostet. Und die haben auch teilweise, also da gab es dann Kunden, die mussten, damit Supply Chain weiter funktioniert, da hängt ja ganz viel dran. Ja, wir machen just in time alles und wenn das mal zusammenbricht, dann gehen Fabriken außer Betrieb und es kostet noch mehr. Die haben teilweise den Kunden nachher die Kosten für Flugzeugtransporte, die dann halt den Container per Flugzeug transportiert haben, nachher erstattet. Ja. Und das hat sie natürlich auch nochmal ordentlich Geld gekostet. Also ich glaube, man kann das nicht schwer unterschätzen, was sowas kostet. Ja.
Vor allem, das kann auch ganz, ganz flink gehen.
Ja.
Das hatten wir jetzt auch nicht nur mit dem No-Patcher, sondern halt auch mit diversen anderen WannaCry und so hat man das ja auch schön gesehen. Ja. Weitere Fragen? Schau mal dort.
Hallo. Sollte der Staat nicht ein großes Interesse daran haben, da Entwicklungen zu treffen, weil es untergräbt ja die Autorität des Staates, wenn irgendein anderer Staat jetzt das Kraftwerk außer Betrieb setzt oder sonst irgendwas. Gibt es da irgendwelche Entwicklungen von Staaten, die sich da aktiv jetzt schon einsetzen oder beteiligen an dieser Entwicklung?
Also die USA haben das ein bisschen erkannt, die haben dieses Department for Homeland Security gegründet, was auch ein teilweise sehr dubioser Verein ist. Wenn man Privacy und solche Dinge mit beachtet, also das ist halt immer sehr zweischneidig. Also Deswegen habe ich ja auch gesagt, wir werden gesetzliche Regelungen sehen, aber ob die gut sind im Sinne von, dass man, das werden wir sehen. Ja. Ich glaube, da wird halt die eine oder andere Kröte mit dabei sein, die man schlucken muss, fürchte ich. Ja.
Zu der Frage kann man auch unseren Vizekanzler zitieren, der gesagt hat, wenn ich gehackt werde, dann werde ich halt gehackt.
Ja. Das so war eine Herausforderung, halt, oder?
So ist halt der Status aktuell in Österreich.
Das ist halt die Frage, ob er das auch so sieht, dass das für die Infrastruktur geht. Wenn man ihn da genauer fragen würde, würde er wahrscheinlich Nein sagen und sagen, dass er das mit seinem Überwachungspaket in den Griff kriegt. Also das sind so Sachen, das war nämlich eine Aussage mehr zu Privacy. Ja. Und ich glaube halt, dass die beiden Dinge, Privacy und Security, sehr eng zusammenhängen. Und das Problem bei Politikern ist, dass das Verständnis halt immer endend wollend ist.
Leider ja, leider tatsächlich. Aber es ist ja auch viel einfacher zu sagen, ich wurde gehackt, statt ich habe halt meinen vernetzten Kühlschrank blöderweise ans Netz gehängt oder ja. Ich habe diesen Mail-Anhang geklickt. Das klingt halt nicht so geil wie, ich wurde gehackt. Ja. Ja. Zum Thema Privacy und Security haben wir jetzt gleich dann im Anschluss auch noch den René Lynx-Pfeiffer und den Talk, den du vorher gerade kurz angesprochen hattest, vom Philipp Schaumann zu den autonomen Fahrzeugen. Den gibt es demnächst im Real Life gibt es ihn schon und ansonsten die Releases der Videos kommen die Tage. Ich sehe, eine Frage haben wir noch.
Nicht wirklich eine Frage von mir, sondern eine kurze Ergänzung vom Technikteam. Die Infobeamer, also die Displays, die ihr hier überall seht, die euch anzeigen, was im Saal läuft und auch draußen in den Vorräumen und so, die euch mit Infos versorgen und auch eine kleine Uhr, die da auf der Bühne steht, die ihr von da nicht sehen könnt, die ist gut versteckt hinter der Katze. Das ist alles Open Source Software, das sind natürlich Internet of Things Geräte, weil die hängen im Internet, die holen sich direkt die Daten aus dem Fahrplan, aber das ist alles quelloffen und kann auditiert werden. Das heißt, wir versuchen da auch bei unseren Geräten, die wir ins Internet hängen, aktiv dagegen zu wirken, dass da was passieren kann. Und du hattest noch eine Frage.
Hallo, danke. Wenn noch Zeit ist, Sie haben die smarten Stromzähler erwähnt, die Smart Meter. Ich habe versucht, in Wien mich dagegen zu wehren. Es funktioniert nicht. Gibt es da irgendwelche Ansätze?
Meines Wissens gibt es eine Opt-out-Möglichkeit. Ja. Sollte man, wenn sich da jemand genauer auskennt. Also meine Information ist, ich kann mich dagegen wehren, dass ich so einen smarten Stromzähler kriege und Sie müssen das machen. Ja.
Also die Information, nicht? Die ich bekommen habe, ist, dass das programmiert wird. Dieses Opt-out wird programmiert, aber ja. Das Gerät hängt am Netz.
Okay.
Moment, danke. Halt, nur mit Mikro bitte mit für die Mikro, Menschen bitte. Im Stream.
Das Opt-out bezieht sich meines Wissens nach nur darauf, dass man verweigern kann, dass alle 10 Minuten eine Meldung ins Netz passiert. Das kann man tun.
Okay. Das wäre ja immerhin schon mal was, aber wie bei Software vorher angesprochen, man weiß natürlich nie, was die dann in Wirklichkeit tut, ja, wenn sie nicht quelloffen ist.
Ja. Eine ganz kurze Frage, ganz kurz.
Ja, na, es geht auch um dieses Smart Meter, weil ich ja das auch versucht habe und mein Punkt war einfach der, ich habe die angeschrieben und das, was mich am meisten empört daran, ist eigentlich, dass sie sagen, man kann das nicht im Vorhinein anmelden, dass wenn sie es dann einführen, dass man das nicht macht, sondern man muss sich in einem bestimmten Zeitfenster, das sie einem irgendwann mitteilen werden, bei ihnen melden und sagen, dann, ich möchte es nicht, weil wenn es vorher schon sagt, akzeptieren sie es nicht.
Das ist ja. Natürlich die Frage, ob das rechtlich hält, aber ja.
Gut, nochmal einen großen Applaus für Ralf.
Danke. Okay.